Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Morgen Thomas, Hallöchen.
Guten Morgen? Ja, doch, geht noch. Guten Morgen.
Natürlich, ist vor 12 Uhr.
Vor 12 Uhr, genau.
Siehst du, jetzt fang nicht wieder mit deinem Weißwurst-Frühstück an.
Nee, wir hatten es ja eben schon davon. Um 12 Uhr ist Bockbier anstellen.
Okay.
Ja. Deswegen, ich habe nicht viel Zeit.
Ach, du hast nicht viel Zeit. Bist du auch Maibock-Fan? Okay. Nee, das lasse ich mal lieber.
Ja.
Ich habe heute noch ein bisschen was im Garten zu tun.
Nee, ich habe eben 5 Minuten vor der Sendung erst davon erfahren.
Ach so, ich dachte, du hast eben 5 Minuten vor der Sendung
was da ist nichts
im Garten gemacht.
Ja, klar, ich habe schon mal bereitgestellt. Ja, die Nachbarn kommen nachher und dann stelle ich mir das Fass an.
Ach so, ich dachte, ihr macht was im Garten zusammen, weil ich gerade im Garten war. Nein. Aber wir hatten in der letzten Sendung ja ein wenig über unsere Gartenarbeit gesprochen und wir hatten auch ein wenig über Werkzeug gesprochen. Und ich hatte beiläufig über die Firma Makita gesprochen. Da möchte ich noch einen kleinen Nachtrag zu loswerden. Es gibt ja Firmen, die haben ein exzellentes Marketing und so auch die Firma Makita, weil die haben das gehört, dass ich ein wenig über Makita gesprochen habe und haben mir ein kleines Werkzeugset zukommen lassen postalischen Weg und die haben geschrieben, ich sollte mich doch mal selbst von der Qualität ihres Werkzeuges überzeugen und wenn ich möchte, dann kann ich das ja gerne mal im Podcast fallen lassen. Ja, so funktioniert.
Was damit erledigt wäre.
So funktioniert Werkzeug, hätte ich bald gesagt. So funktioniert Marketing. Ob das Werkzeug so gut funktioniert, weiß ich nicht. Aber die haben das schon gut gemacht. Die schicken.
Was war's denn? Ein Schraubendreher oder richtig Großes?
Nein, es war ein Akkuschrauber der etwas besseren Kategorie und eine Schlagbohrmaschine.
Ja, mein Gott, da fällt doch demnächst sowieso Arbeit an, oder? Im Haus hat man immer was zu tun.
Nein, also die haben ein sehr aufmerksames Marketing-Team. Also da können sich andere Unternehmen mal eine große Scheibe von abschneiden.
Ja.
Dabei haben wir so oft über Apple geredet und die haben sich noch nicht einmal bei uns gemeldet.
Nein, wen hatten wir das letzte Mal auch noch erwähnt?
Hilti, Gardena,
ich habe eigentlich mehr Samsung gemeint, aber.
Also, ja, Samsung ist da ziemlich ignorant, ja, egal, was das angeht.
Wir müssen ja jetzt hier keine riesen Dauerwerbesendung draus machen.
Nein, ich habe das ja auch nicht mit berechnend erwähnt, dass wir über Makita haben wir nicht berechnend gesprochen. Das war ja auch nur mal ein ganz kurzer Drop, den wir da fallen lassen haben, sozusagen. Ne?
Ja,
aber schön. Es ist immer wieder erstaunt. Ich bin immer wieder erstaunt darüber, wer uns so alles hört und in welcher Position manche Leute da so tätig sind, sagen wir es mal so. Ne? Mhm. Ja.
Nice.
Gut. Ich habe Werkzeug und Makita hat ein bisschen Öffentlichkeit bekommen, also ist doch allen geholfen.
Ja. Mir sind sie heute Morgen gerade ins Auge gesprungen, weil ich hier Werbeblättchen durchgeguckt habe und bei einem unserer Discounter hier in der Ecke sind sie gerade im Angebot.
Ja, die machen öfter mal Angebote, ja.
Mhm. Von daher.
Na, mal gucken.
Alles richtig gemacht. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort.
Ja, so ist es. Gut. Ja. Also, dann lass uns doch mal in die Sendung einsteigen. Und zum späteren Zeitpunkt der Sendung haben wir heute wieder einen Werbepartner an Bord. Und das ist wie öfter mal bei uns die Firma iPalat. Und da werden wir wieder über die lustigen, leckeren Halspastillen sprechen. Das dazu.
Jawohl.
Dann hatten wir in der letzten Woche so ganz leicht das Thema Lockdown-Maßnahmen in, ich spreche das richtig aus, Qingzhou gesprochen.
Ja, da war ich mir das letzte Mal auch schon nicht so sicher. Da hatten wir es ja auch kurz angesprochen. Ja.
Ja, ein Wort mit sehr viel Z und anderen merkwürdigen
Anordnungen
von Buchstaben. Und da bin ich irgendwie gar nicht so richtig drauf eingegangen, weil du hast da von Lockdown-Maßnahmen gesprochen und Flughafensperrungen und Quarantänemaßnahmen. Und das hat sich jetzt ein bisschen intensiviert. Seit Ostern sieht es so aus, dass da die Lockdowns ausgeweitet worden sind, dass in der Metropole wirklich ganz große Gebiete komplett im Lockdown stecken. Und dass die Maßnahmen jetzt Stück für Stück erweitert werden und das Interessante oder das weniger weniger positive Interessante ist, dass der Foxconn Campus sehr nah anliegend ist sozusagen und dass da halt in der sogenannten iPhone City die größte Produktion oder eines der größten Foxconn Produktionsstätten ist. Und dass da 200.000 Arbeiter tätig sind, also das ist schon eine wahnsinnig große Betriebsstätte. Und dass da auch andere Maßnahmen mittlerweile eingeführt worden sind, also ein täglicher Pflichttest aller Mitarbeiter, die dort aufschlagen. Und das bedeutet natürlich auch eine gewisse Verzögerung und eine gewisse Verlangsamung der Produktion. Und dass allein durch diese Testmaßnahmen da natürlich auch schon die Produktion etwas eingeschränkt ist und wir können nur hoffen, dass diese Produktion dort weiterhin noch so halbwegs normal abläuft, aber der Radius und die Lockdown-Maßnahmen, die vergrößern sich ja fast schon täglich mittlerweile dort, ne?
Ja, wobei man auch sagen muss, dass viele Firmen, die dort in diesem Industrie oder in der Region halt angesiedelt sind, Mitarbeiter momentan diese Zonen auch nicht mehr verlassen.
Ja.
Die schlafen in Anführungszeichen am Arbeitsplatz, also jetzt übertrieben ausgedrückt. Aber dass die halt, wie gesagt, diese Zonen, die eingerichtet sind, halt nicht mehr verlassen, weil du halt nicht weißt, kannst du nochmal zurück.
Ja.
Oder kommst du, wie gesagt, aufgrund des Lockdowns überhaupt nochmal an deinen Arbeitsplatz hin. Einige haben anscheinend Lösungen gefunden, Mitarbeiter vor Ort halt unterzubringen, beziehungsweise zu beherbergen und zu versorgen, dass halt da die Produktion am Standort entsprechend aufrechterhalten werden kann, wenn teilweise halt auch mit reduzierten Mengen, je nachdem, wie halt Arbeiter zur Verfügung stehen, beziehungsweise halt, wie gesagt, wenn sie einmal draußen waren, halt wieder reinkommen, je nachdem. Und da muss ich auch sagen, bin mal gespannt, was man dann noch über die Bedingungen eventuell die nächsten Wochen hört, weil es wird ja, oder es werden ja mehr Maßnahmen anstatt weniger. Ja, es ist ja, die Zahlen sind ja da auch am Steigen leider. Da muss man mal gucken, wie das geht. Und was man auch sagen muss, gerade auch Shanghai, was ja auch ein großer Dreh- und Angelpunkt ist für alle möglichen Transporte auch, da geht ja momentan fast gar nichts mehr.
Ja, die haben ja
auch. Ich weiß es jetzt bei uns in der Situation, wir haben jetzt die Woche halt gerade was Luftfracht betrifft, nichts mehr in die Region geschickt, weil wir nicht wissen, wie lange das irgendwo feststeht. Von daher eine ganz, ganz üble Situation momentan darüber. Und natürlich nicht nur darüber, sondern auch raus.
Ja, der Hafen ist ja auch mehr oder weniger, der Hafen ist ja auch fast dicht gemacht worden und
ja, da wird ja bevorzugt Lebensmittel und Artikel halt des täglichen Gebrauchs bevorzugt behandelt. Das heißt, wenn du mit, keine Ahnung, mit irgendeiner Elektronik oder so stehst, wird halt anderes bevorzugt abgeladen, beziehungsweise abgewickelt. Teilweise hast du ja mehrere Wochen mittlerweile für Schiffe Wartezeiten vor Ort, was die Entladung betrifft. Es gibt einige, die halt den Hafen auch nicht mehr anfahren, die Schiffe umleiten auf andere Häfen, wo halt noch ein bisschen besserer Betrieb ist oder die Wartezeit nicht ganz so lang. Da führt halt wieder eins zum anderen. Ja, das war wie damals, als der Kanal gesperrt war, ein paar 20 Tage waren es ja, glaube ich, nur. Mhm. Aber da hast du ja teilweise bis zu 6 Wochen gehabt, bis da manches Schiff bis halt die Kette, beziehungsweise das, was sich aufgestaut hat, dann abgearbeitet war. Und das wird uns da auch noch eine Zeit lang folgen. Selbst wenn es da wieder laufen sollte, Schiffe, die sich von dort aus mit Ware auf den Weg machen, treffen ja dann auch geballt wieder in anderen Häfen ein. Ob das jetzt hier in Deutschland ist, ob das in die Staaten geht oder so, dann kommt es ja da auch wieder auf einmal zu Staus. Also das wird uns noch ein paar Monate auf jeden Fall, auch wenn es sich entspannen sollte demnächst, das wird uns noch eine Zeit lang verfolgen. Ja.
Ja.
Mal wieder.
Ja. Leider,
das
leider.
Das reißt halt nicht mehr ab. Ja. Das ist unglaublich. Ja.
Das ist so.
Das ist echt unglaublich. Ja.
Naja, gut. Dann hoffen wir mal, dass das Ganze bei Foxconn noch halbwegs glimpflich ablaufen wird. Nicht, dass die auch in einen vollkommenen Lockdown reinschlittern.
Ja, wobei da muss man auch sagen, was da ganz gut als News dazu passt, das hatte ich auch mal kurz mit aufgenommen, gerade Foxconn in Indien, die sind ja da auch gut am Kapazitäten aufbauen, unter anderem ja auch für Apple, und die haben jetzt in Indien angefangen mit der iPhone 13 Produktion, nachdem ja das iPhone 12 letztes Jahr da ja schon mit etwas Verzögerung angefangen wurde zu produzieren, sind wir jetzt dabei, oder ist Apple dabei, mit Foxconn zusammen in Indien die iPhone-Produktion 13 zu starten. Erste Geräte fallen da anscheinend auch schon vom Band. Also da ist man auch dabei zu gucken, das halt oder für andere Produktionsstandorte da reinzuholen. Ja, das läuft auf jeden Fall jetzt auch. Ja, ist auch eine, ja, was heißt schöne Nachricht, aber für Indien ganz nett und für den Rest der Welt, wenn sie dann ihr iPhone 13 daher bekommen, sollte es irgendwie Probleme bei Foxconn in China geben, dann hat man da vielleicht noch mal ein paar Geräte, die in der Welt verteilt werden können.
Ja, Risikenverteilung ist ja das große Stichwort, ja. Und es ist ja nicht so wie bei Tesla, wo man darauf achten muss, wo sein Fahrzeug herkommt, aus welcher Fabrikationsstätte, weil die Qualität bei Foxconn ja durchgehend bisher gleich geblieben ist, sagen wir es mal so.
Aber auch da muss man mal auf VW verweisen, die ja zuletzt ja auch gerade wieder bei einer Veranstaltung das Thema Tesla ja auch aufkam. Und da kam ja aus der VW-Ecke ja auch, wie haben sie nochmal, oder wie hat er dies gesagt? Wie war das dann nochmal? Da ging es auch um das Thema Tesla und da ging es unter anderem um die Qualität, wo er gesagt hat, dass die Qualität auf jeden Fall die letzten Monate wesentlich besser geworden ist bei Tesla. Und dass sie da aufpassen müssen und den Anschluss nicht verlieren dürfen, was halt gerade die Verkaufszahlen halt von Elektrofahrzeugen betrifft. Weil wenn man sich mal die Zulassungsdaten anguckt, ja, wer steht oben?
Gibt's momentan nur einen, ja. Ja, klar, das ist so. Und man muss fairerweise dazu sagen, der VW ID3 ist jetzt auch nicht die Ausgeburt der Qualität. Ne? Das ist halt so. Wenn man ihn im direkten Vergleich zum ID4 hat, also das etwas größere Modell, sind nach meiner Meinung die Qualitätsunterschiede und auch die Materialien sehr grob unterschiedlich. Also der ID4 ist wesentlich besser. Allein auch die Anmutung und die Wertigkeit des ganzen Systems oder des ganzen Fahrzeuges ist wesentlich besser als beim ID3. Ich habe es im direkten Vergleich gehabt und das ist halt meine Wahrnehmung, die ich da habe. Also ich würde mir niemals ein ID3 kaufen, weil die Unterschiede doch sehr, sehr grob sind zum ID4 im direkten Vergleich. Ne? Aber das ist auch immer nur einen eigenen Anspruch, den man an das Fahrzeug hat. Ja.
Gut, aber ich habe weder das eine noch das andere von VW bis jetzt mal in den Fingern gehabt, um es mal so auszudrücken. Von daher kann ich da jetzt nichts zu sagen.
Ich hatte beide Fahrzeuge mal direkt im Vergleich. Also ich habe 24 Stunden mein ID3 gefahren und den nächsten Tag dann halt für 24 Stunden den ID4 gefahren. Und somit hat man dann wirklich... Kurzstrecke.
Also, nein, weil du gesagt hast, 24
Stunden. Ja, 24, ich hatte den für 24 Stunden, weil mein Fahrzeug halt mal in der Werkstatt war, Inspektion und den ganzen Kram und so weiter. Und dann bekommt man ab und zu mal einen Leihwagen, der jetzt nicht so alltäglich ist, in Anführungsstrichen. Normalerweise kriegt man ja dann nur so ein Polo oder irgendwas, was gerade da so rumsteht. Und ab und zu hat man auch mal das Glück, mal ein anderes Fahrzeug zu bekommen. Mhm. Vielleicht wollen die da auch die Lust wecken, dass man sich mal ein Elektrofahrzeug
zulegt. Auf jeden Fall, ja. Würde auf jeden Fall Sinn machen. Bei den Lieferzeiten aktuell wahrscheinlich eher weniger, aber ansonsten,
das ist wahr.
Ansonsten eine gute Strategie. Aber wo wir gerade über Autos sprechen, bleiben wir noch kurz mal dabei.
Okay.
Hast du den neuen 7er gesehen?
Ja, auch ein sehr designtechnisch polarisierendes Fahrzeug, gerade von der Front.
Ich hatte bei Spiegel eine sehr schöne Überschrift gelesen, die habe ich auch mal hier reingeworfen bei uns ins Dokument. Filigran wie ein Backstein. Und das fasst, glaube ich, sehr gut zusammen.
Ja, aber es ist wie alles im Leben eine Geschmacksfrage. Ne?
Ja, definitiv. Ich hatte die Bilder von dem 7er zuerst so aus dem Augenwinkel nur gesehen und habe gedacht, Rolls hat was Neues am Start. Die haben endlich mal an ihrem Design ein bisschen gearbeitet, bis mir dann diese tolle Niere aufgefallen ist.
Die ja sehr dezent ist.
Ja, die sehr dezent ist.
Aber
und deswegen, das Auto ist wirklich filigran wie ein Backstein. Wobei mir das Design der Frontscheinwerfer eigentlich wieder ganz gut gefällt.
Ja, aber der Rest ist schlecht umgesetzt, finde ich.
Ja, vor allem...
Von hinten sieht
wir
auch ganz gut aus.
Wir haben generell schon mal gesprochen über solche Autos und da kommen wir gleich nochmal bei Mercedes dazu. Das würde ich auch gerne mal kurz ansprechen. Die haben mittlerweile eine Größe und auch ein Design und auch, mein Gott, das neue Nierendesign bei BMW polarisiert ja sowieso. Ja, und mir gefällt es überhaupt nicht. muss ich auch ehrlich sagen. Mhm. Ich bin da kein großer Freund von. Aber generell, ja, nicht nur die Größe von dem Auto, sondern auch das Design und das Bullige, was du jetzt hast bei dem 7er. Und ich kann mich noch gut zurückerinnern, so ein paar Jahre noch, da ja, fand ich die Autos noch, oder fand ich das Design noch etwas ansprechender als jetzt das aktuelle zum Beispiel. Aber das ist ein, mein Gott, Nachfrage muss ja da sein, ansonsten gäbe es das Auto auch nicht. Ja. Und wie gesagt, oder wie du es eben schon gesagt hast, Design ja, liegt, oder kann man gut drüber streiten, ja, der Geschmack ist halt unterschiedlich.
Ja.
Ich fand es halt nur, oder ich finde eigentlich diese Fahrzeugklasse an sich, gerade für den Privatgebrauch, ist überlebt. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Dass man sowas in der Flotte irgendwo oder im Chauffeurdienst entsprechend nochmal hat, okay. Aber wer sich so privat so ein Auto kauft, sorry.
Ja, da kann man drüber diskutieren, aber ich glaube.
Ja, wer Spaß dran hat, ist ja schön, aber ja. Ich bin, wie gesagt, ich denke, die Auto, also, ich hoffe mal, dass wir das Ende dieser Ära an Autos gesehen haben, weil ich finde die Dinge, wie gesagt, einfach nicht zeitgemäß. Das ja. Wird hoffentlich irgendwie so ein Nischending. Okay, die sind sowieso schon Nische von der Größe und vom Preis her, aber nach wie vor siehst du so Dinge auch mal privat fahren oder dass sie privat gefahren werden und ich hoffe mal, dass wir das nicht mehr lange haben. Mhm. Beziehungsweise nicht, dass wir wegkommen von diesem Statussymbol als Fahrzeug, dass da ein bisschen mehr Realität einhält.
Naja, ich glaube, es kann gut sein, dass es bei vielen Leuten ein Statussymbol ist. Das möchte ich jetzt nicht in Frage stellen. Aber es gibt natürlich auch Leute, die einfach Spaß an der Technik haben, die einfach begeistert sind, so ein Fahrzeug zu fahren, um zu sehen, was machbar ist. Weil es sind ja meistens die 7er und auch gerade die S-Klassen Fahrzeuge, wo technisch gesehen alles reingepackt wird, was gerade genau, State of the Art ist und was
geht. Genau, was dann später nach unten durchtropft. Ja?
Genau.
Also quasi als Technologieträger.
Genau.
Aber auch da, das muss man heute nicht unbedingt in so einem Fahrzeug machen.
Ja, aber du musst ja halt bei der Oberklasse anfangen, weil gerade diese Enthusiasten und gerade diese Leute, die das bezahlen können, das für die anderen Klassen mitfinanzieren. Die finanzieren diese Entwicklungskosten mit, dass es auf die anderen Klassen runtertropfen kann. Wer sich so ein Fahrzeug kauft, finanziert das für die anderen Klassen letztendlich langfristig gesehen mit. Das ist so.
Ja, aber die wären auch bereit für ein anderes Auto entsprechend viel Geld zu bezahlen.
Ja, klar. Aber genauso kann man sich streiten, ob es Sinn ergibt, sich einen Supersportwagen zu kaufen, ob das jetzt eine High-End-Limousine ist.
Ja, das ist ja
ist genauso.
Ja. Aber das ist ja noch nischiger als ein 7er.
Das ist noch nischiger und natürlich preislich auch noch intensiver in vielen Bereichen als ein 7er.
Ne? Und wie gesagt, wer Spaß daran hat, okay, aber ich denke auch da. Okay, ein Supersportwagen wird nie wegfallen, aber ich denke, auch da werden wir vermehrt, und das haben wir jetzt schon gesehen, auch gerade mit bekannten Herstellern, dass sie auf Elektro gehen, da werden wir auf jeden Fall auch nochmal, oder da werden wir auch sehr schnell sehen, dass auch in dem Bereich der Verbrenner auf jeden Fall ausgedient hat. Und wie gesagt, ich denke, dass gerade Fahrzeuge wie so jetzt der aktuelle 7er, eventuell auch die S-Klasse, so langsam ihr End of Life erreicht haben.
Ja, oder es dann wirklich auf die Elektrobasis geht. BMW, Mercedes macht das ja vor. Das
sowieso, also BMW bietet ja an, den 7er Elektro, also kannst du ja kaufen, aber ich denke, dass gerade im privaten Umfeld und okay, der 7er S-Klasse ist ja eh schon Nische. Ja, so viele sind es ja nicht, die da täglich auf der Straße zu sehen sind, ja. Aber ich denke, dass diese Fahrzeugklasse genauso wie wie heißen der jetzt? Die riesen großen Geländewagen etc., dass die, denke ich mal, End of Life jetzt demnächst erreicht haben.
Ja,
Das ja. Aber apropos End of Life,
ja.
Mercedes, da wollte ich eigentlich noch drauf, der EQS SUV, den sie jetzt gerade vorgestellt haben, da musste ich ja auch mal die Hände über den Kopf zusammenschlagen, als ich mir die technischen Daten angeguckt habe, weil das Ding knapp unter 3,5 Tonnen wiegt.
Ja, ja.
Und da musst du auch mal sagen, ein paar Gramm mehr und du hättest einen LKW-Führerschein für das Scheißteil gebraucht. Ja, okay, ja. Scheißteil, sorry, so jetzt nicht. Es ist ja, ja okay, auch da wieder Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Ja, ein Markt wird da sein, ansonsten hätten sie es wahrscheinlich ja auch nicht gemacht. Aber so ein Fahrzeug ja mit so viel Gewicht, selbst auf Elektrobasis, und klar, der Akku ist ja auch eine gewisse Größenordnung, ja, und entsprechend schwer. Ich hoffe mal, dass sich die nächsten Generationen da ein bisschen nach unten entwickeln, weil 3,5 Tonnen auch elektrisch bewegt. Ja, das
ja, klar.
Muss nicht
das,
sein.
Das ist richtig. Aber ich sag's ja immer wieder, dieser Markt existiert nach wie vor für solche Fahrzeuge. Umsonst gibt es nicht so Riesenunternehmen, die nun wirklich nicht klein sind, wie Brabus und AMG, die solche Fahrzeuge ja nochmal tunen und solche Fahrzeuge auch vom Anschaffungswiderstand nochmal ordentlich ja, nach oben heben, weil die Reichen werden so schnell nicht aussterben, die sich sowas kaufen können.
Ja, nicht nur Reiche, es gibt ja auch entsprechend einfach Enthusiasten, die halt ihren letzten Cent in Anführungszeichen halt da reinstecken.
Ja. Guck
doch mal, was wir früher Geld gespart haben, um unsere Soundanlage im Auto entsprechend aufzubohren. Und da kannst du ja auch nicht sagen, dass viele oder die vielen hundert und ja, wenn es reicht, hunderte D-Mark, ja, die hast du ja auch quasi von deinem Taschengeld oder vom Job weggespart, um die halt entsprechend da reinzustecken, ja. Da war es ja auch nicht um den Millionär, hast aber dann, wie gesagt, für richtig Kohle Technik ins Auto gesteckt. Oder dir nochmal einen schönen Satz Felgen drauf, ja, oder das und das gemacht, ja, so verrückt waren wir halt früher, ja.
Ja.
Und es gibt auch Leute, die lange drauf sparen, dass sie sich halt ihren Alpina AMG, ja, wie heißt der andere Kollege, wo ich immer sage, das Tuning fängt bei 20 Euro an, Brabus.
Ja, ja, klar. Die
sich da entsprechend halt lange, lange sparen und um sich da halt ihren Traum zu erfüllen.
Ja, aber ich kann es trotzdem, wie es viele tun und wie es ja heute so zeitgemäß oder wie es heute der Zeitgeist ist, kann ich es nicht verurteilen. Wenn die Leute ihren Spaß daran haben und wenn das ihr Hobby ist, wo sie ja, drin nee, aufgehen.
Ich verurteile das ja auch nicht.
Aber es ist ja so modern. Ich gehe
davon aus, dass der Markt einfach
ja, klar,
die nächsten Jahre tot sein wird.
Mag sein, aber ich finde es immer so sehr problematisch, dann auf diese Leute mit den Finger zu zeigen und du bist böse und diese Empörungsgesellschaft. Nee, ich zeige mit dem Finger
auf den Hersteller.
Nee, ich habe jetzt auch dich nicht gemeint, ich meine das ja jetzt allgemein.
Wie gesagt, ich zeige mit dem Finger auf den Hersteller, nicht auf den Käufer, weil wer Spaß daran hat und das Angebot ist da, mein Gott, dann soll er es machen. Wie gesagt, ich verstehe es nicht.
Ja, klar.
Dass man sich jetzt privat so einen 7er kaufen muss oder auch ein EQS, ja, SUV, verstehe ich jetzt nicht. Ich würde da okay, das Angebot ist jetzt nicht so riesengroß, ja, gerade was Elektro betrifft, aber dann würde ich trotzdem zum anderen Fahrzeug greifen als zu so einem Teil, ja, weil das auch nicht unbedingt die Vorstellung jetzt erfüllt von dem, was ich mir in dem Bereich halt einfach vorstelle. Ich hoffe, da wird sich technisch gerade im vollelektrischen Bereich noch ein bisschen was tun, oder es muss sich was tun, weil das ist die falsche Richtung, ja, weil wie gesagt, 3,5 Tonnen auch elektrisch bewegt, können nicht die Lösung des Mobilitätsproblems sein.
Nee, das ist richtig, da gebe ich dir
das kann so nicht funktionieren auf Dauer. Deswegen müssen da andere Lösungen her. Aber wie gesagt, wer da Spaß dran hat und egal wie er es sich leisten kann, ist ja schön. Nur das wird die nächsten Jahre sich erledigt haben, das Thema.
Ja, ja, das
bin ich fest davon überzeugt.
Das kann möglich sein.
Und wenn es von, wie gesagt, von höherer Stelle
richtig
irgendwo Einfluss drauf genommen wird,
richtig,
was jetzt Begrenzung von Gewicht beziehungsweise Motorisierung etc. betrifft. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in 10 oder sagen wir mal in 20 Jahren noch über ein Fahrzeug wie ein 7er reden.
Ja, das kann durchaus sein, ja. Nee, aber was mir halt nur tierisch auf die Nerven geht, diese permanente Empörung über Leute, die vielleicht Spaß an Autos haben, sich vielleicht auch ein überdimensioniertes Auto kaufen und dieser Fingerzeig auf das drauf und hier und da. Ich zeige ja auch nicht auf denjenigen, der sich jedes Jahr ein neues iPhone kauft, obwohl das im Endeffekt auch in meinen Augen übertrieben ist und auch nicht dem Nachhaltigkeitsgedanken entspricht. Ist zwar vielleicht ein bisschen vom Verhältnis her ein hinkender Vergleich, aber da empöre ich mich ja auch nicht drüber. Jeder hat andere Prioritäten, die er setzt. Der eine, der kauft sich jedes Jahr ein neues Smartphone, fährt da vielleicht einen kleinen ID3. Der andere fährt ein größeres Auto und behält sein Smartphone 5, 6 Jahre. Da verlagern sich halt immer die Prioritäten und man sollte jeden das machen lassen, was er möchte, solange er nichts Strafbares tut und in seinen Grenzen bleibt und anderen Leuten damit nicht verletzt oder irgendwas anderes tut, ist doch alles in Ordnung. Es ist meine Meinung. Ja. Und ich denke, wir müssen weg von dieser permanenten Empörungsgesellschaft. Das geht mir tierisch auf die Ketten. Ja, es ist so. Sorry. Ja. Das dazu.
Aber das dazu. Ich glaube, wir haben jetzt sowieso schon viel zu lang darüber gesprochen.
Ja, aber wir haben noch ein kleines Autothema.
Schön.
Ein kleines Tesla-Thema. Und ich
Der vielen Tesla-Themen?
Ich habe mir nur eins rausgepickt, weil das im Moment so ein bisschen von zwei Seiten beleuchtet wird und dass da zwei grundsätzliche Informations- oder ja, es gibt noch keine hundertprozentigen Fakten. Es gibt verschiedene Berichte aus zwei verschiedenen Ecken und es ist im Moment noch nicht hundertprozentig aufgeklärt. Bei Tesla in Berlin oder in Grünheide gab es einen Chemieunfall, sagen wir es mal so. Und in welchem Umfang dieser Chemieunfall stattgefunden hat und welche Ausmaße das konkret hatte, ist zum jetzigen Zeitpunkt nach meinem Informationsstand noch nicht hundertprozentig geklärt. Das muss man fairerweise dazu sagen, weil es halt zwei verschiedene Sachlagen gibt oder Informationsquellen gibt und diese Informationsquellen stehen im Moment halt gegenüber und man weiß halt noch nicht so hundertprozentig, was stimmt. Das muss man, wie gesagt, ganz fair von vornherein dazu sagen. So, jetzt muss ich jetzt mal runterscrollen im Dokument, wo ich mir das jetzt notiert habe, damit ich hier keine falschen Fakten oder keine falschen Informationen weitergebe. Der Berliner Tagesspiegel hat berichtet und das ist auch die Grundlage meiner Information oder das ist meine Informationsquelle, wir verlinken das auch in den Shownotes, dass am 11. April 2022 ein Chemieunfall stattgefunden hat. Viele haben davon einer großen Havarie gesprochen, da kann man natürlich auch drüber diskutieren, ob das wirklich eine Havarie ist. Ich nenne es jetzt mal Unfall. Es sind in der Lackiererei 15.000 Liter Chemie beim Befüllen eines Behälters ausgelaufen. Laut Aussage von Tesla war es so, dass ein Ventil nicht korrekt geworden ist. Das sind jetzt die Aussagen, die von Tesla gekommen sind und somit die Flüssigkeit ausgetreten ist. 15.000 Liter, das ist schon mal eine ordentliche Menge. Es gab auch eine Quelle, die von 18.000 Liter gesprochen hat. Also ich beziehe mich auf die Quelle Berliner Tagesspiegel. Und diese Flüssigkeit sei aber laut Aussage von Tesla aufgefangen worden und hat somit keine weiteren Schäden anrichten können. Das sind jetzt alles Aussagen, die von Tesla getroffen worden sind, da ein Sicherheitsbecken unter dem Behälter angebracht war. Klingt auch plausibel, weil nach meiner Meinung müssen solche Sicherheitsvorkehrungen auch verbaut werden. Also man sieht es ja auch bei Tankstellen etc. Die haben ja alle nochmal Absicherungsmaßnahmen, dass gerade bei solchen Unfällen, die auftreten können, dass die Ausmaße etwas reduziert werden oder unterbunden werden. So, das sind jetzt die Aussagen, die von Tesla gekommen sind. Dann gab es aber ein Foto, wo man genau sieht, dass auch Flüssigkeiten aus dem Fabrik oder aus der Lackiererei nach außen getreten sind. Dieses Foto ist auch in dem Artikel zu sehen. Man sieht auch die Feuerwehr, die dort im Einsatz ist. Nun ist es unklar, ob das wirklich die Chemie ist, die dort zu sehen ist, oder ob es Bindemittel sind oder ob es einfach Flüssigkeiten sind, die von der Feuerwehr eingesetzt worden sind, um die Flüssigkeit zu binden und aufzusaugen oder zu entsorgen. Es gab auch halt Aussagen von Tesla, dass dann auch ein Entsorgungsunternehmen vor Ort war, die die Flüssigkeit halt ordnungsgemäß aufgesaugt haben und entsorgt haben. Ja, da müsste es natürlich dann auch ein Protokoll geben und Dokumentation. Davon war jetzt nicht die Rede. Normalerweise gibt es natürlich dann auch darüber eine, ja, ein Beleg, dass das ordnungsgemäß entsorgt worden ist. So, diese Fotos wurden dann rumgereicht und gingen dann durchs Netz etc. Aber ein weiterer Punkt ist, dass ein Drohnenvideo aufgetaucht ist, was schon am Tag davor entstanden ist, also am 10. April, was zeigt, dass es sich außerhalb der Fabrik Flüssigkeiten oder außerhalb von dem Bereich der Lackiererei Flüssigkeiten befinden. Also man kann eindeutig sehen, dass da irgendwas vor der Fabrik oder vor der Lackiererei ausgelaufen ist. Und diese zwei Grundlagen oder diese zwei Fakten in Anführungsstrichen, das Foto von der Flüssigkeit mit der Feuerwehr davor und dieses Drohnenvideo, das sorgt im Moment für starke Verwirrung, so dass sich auch einige Umweltverbände eingeschaltet haben und die Umweltverbände fordern eine lückenlose Aufklärung. Das kann man ja durchaus auch befürworten, dass dieser Unfall, egal wie groß oder wie harmlos in Anführungsstrichen dieser Unfall war, trotzdem aufgeklärt werden muss und soll. Das kann ich natürlich unterschreiben. Ja. Das zum Tesla-Thema. Jetzt ist der Thomas weg. Nee, ist noch da.
Ich habe mir auf die Zunge gebissen.
Sagen ich wollte so. Das so neutral und so faktenbasierend ja, wiedergeben,
wie also es ging. Es wird eine Untersuchung geben.
Ja.
Und da wird es auch ein Ergebnis geben und einige werden nicht damit zufrieden sein, egal wie es ausgeht.
Ja.
Von daher.
Ja gut, ich meine, delikaterweise kommt ja noch dazu, dass Grünheide in einem Wasserschutzgebiet erbaut worden ist und ich glaube, deswegen sind auch diese sehr sehr stark oder sehr vielen Berichte über diesen Unfall im Moment entstanden. Ne? Also wäre dieser Unfall bei...
Spätestens da wirst du auf jeden Fall mitkriegen, ja, wenn sich da was an den Werten tun sollte von dem Wasser und man feststellt, was da die Verunreinigung verursacht hat und dann kann man ja sehr schnell klären, ob das Tesla ist oder nicht. Von daher...
Naja gut, dass da irgendwas auf dem Tesla-Gelände stattgefunden hat, das ist klar. Nur wie stark ja, okay, war das?
Ist ja die Frage.
Das ist die Frage und ob überhaupt irgendwas ins Grundwasser eingetreten ist, das genau. Ist die andere Frage.
Das kannst du ja feststellen, ja. Also von daher.
Ja.
Klar wäre es dann zu spät.
Leider,
ja. Aber,
ja.
Dann wüsstest du es ja auf jeden Fall. Und wie gesagt, wer kann dann als Verursacher groß in Frage kommen an dem Standort außer Tesla?
Da ist ja weiter nicht viel.
Mal gucken, vor allem würdest du ja eh sehen, was ist im Grundwasser drin, ja, wo wird es eingesetzt. Und dann ist es ja eh klar, wo es herkommt.
Ja.
Und von daher, Tesla kann sich in der Regel auch nicht erlauben, da irgendwie was versuchen zu vertuschen, weil rauskommen würde es ja so oder so.
Ja.
Wie gesagt, weil es ist das Grundwasser davon betroffen. Und die können sich heutzutage, kann man sich da schlecht rausreden. Das ist nicht mehr wie zu, oder wie vor, wie hieß denn der Film nochmal? Julia Roberts.
Ich weiß, Brockovich, Aaron ja, Brockovich, genau. Oder ja, genau. Ja. Übrigens ein sehr guter Film. Also, ja. Nach meiner Meinung eines der besten Rollen, die Julia Roberts je gespielt hat. Aber ist ja wie immer eine Geschmackssache, klar.
Ich habe den Film nur einmal gesehen. Also.
Ja, wir hatten das Thema schon mal. Es ist so ein Film,
genau, deswegen, aber das ist mir gerade nur eingefallen, weil das war ja auch damals so ein Umweltskandal.
Ja, ja.
Und wie gesagt, das ging da also heutzutage kannst du das noch schlechter vertuschen als damals. Ja.
Ja, ja gut, das hatte ja damals auch richtig extreme Ausmaße. Das kann man jetzt wahrscheinlich mit dieser Tesla-Geschichte nicht im Ansatz vergleichen.
Nein, aber ich meine, wegen Vertuschungsversuche oder Verschweigen oder so.
Ja.
Gerade was das Grundwasser betrifft, Das steht da, oder ist ja, das steht da so unter Beobachtung, dass.
Es ist ja auch gut so, dass Grundwasser, regelmäßig untersucht wird. Und ich meine, Grundwasser ist ein Lebensmittel. Das muss man sich halt vor Augen führen. Das ist ganz klar. Ne? Ja. Gut. Aber ich habe halt auch versucht, das jetzt sehr neutral abzubilden und habe da jetzt kein Bashing betrieben, weil es gab auch viele Blogs, die halt so ein bisschen in Richtung Tesla geschossen haben. Und im Moment ist es halt so, dass es noch gar keine hundertprozentige Erkenntnis gibt und dass die Untersuchungen noch gar nicht hundertprozentig abgeschlossen sind.
Ja, aber Tesla geht doch immer.
Ja, und ich glaube, wenn das jetzt irgendwo ein Unfall bei Mercedes gewesen wäre oder bei Volkswagen gewesen
wäre,
wäre das wahrscheinlich nicht so ein Medienereignis gewesen, muss man dazu sagen.
Und ja, okay, allerdings haben wir das Problem halt mit Tesla einmal halt mit dem Standort.
Ja.
Mit dem ganzen Verfahren, mit dem Baubeginn, mit Elon Musk persönlich, ja, der haben wir ja auch schon oft angesprochen mit seiner Art und Weise. Ja. Da kommt halt eins zum anderen.
Ja, ja, klar. Da kommen halt viele Faktoren zusammen.
Ja. Da kommt halt eins zum anderen. Ist einfach so.
So ist es.
Ja. Und wie gesagt, das wird aufgeklärt. Die stehen da so unter Beobachtung und unter Druck. Das wird auf jeden Fall aufgeklärt.
Ja, ja, klar. Klar, auf jeden Fall.
Daher.
Da gibt es so viele Medienberichte drüber und gerade wo sich jetzt auch diese ganzen Umweltverbände eingeschaltet haben, wird es da eine Aufklärung geben. Ja,
die Landesregierung steht da so unter Druck. Also die sind ja da selbst, wie gesagt, und wenn dann wirklich was rauskommen sollte, dass Tesla da irgendwas versucht hat oder vertuscht hat oder unter den Teppich gekehrt hat, um es mal so auszudrücken, dann wird das auch rauskommen.
Ja.
Und da wird dann auch die Regierung vor Ort nicht drum rumkommen, das entsprechend halt zu verfolgen. Ja.
Richtig. Geht nicht anders. Was ja auch richtig ist. Und ja, es ist klar, egal, ob es jetzt Tesla ist oder Mercedes ist, muss überall aufgeklärt werden, wo sowas stattfindet. Ganz klar. Ja, das ist ganz richtig.
Und das wird passieren.
Ja.
Da brauchen wir nicht irgendwie über irgendwelche Verschwörungen etc.
sprechen. Nein, habe ich auch nicht. Das
wird aufgeklärt, Peng. Naja. Nein, ich meine, der ein oder andere wird ja dann auch wieder sagen, ja, aber egal.
Gut.
Gut, haben wir überhaupt noch was anderes?
Ach, wir haben eigentlich noch ganz viel auf dem Zettel. Okay,
gut. Vielleicht etwas Erfreulicheres
als das. Ja, genau, dann lass uns über Monkey Island sprechen.
Oh, das zieht ja momentan auch durch 1000 Podcasts seine Kreise, das Thema.
Ja, und ich bin ja mal froh, dass ich auch mal über Gaming sprechen kann oder ein Gaming-Thema, was mich persönlich auch interessiert.
Ja, wobei das ist ja eigentlich schon wieder mehr Retro-Gaming. Ja,
deswegen. Ja, ich bin alter
Retro-Klatsch-Ecke.
Ich bin alter Sack und da passt das gut ins Themenbild rein für mich. Ja, Ron Gilbert hat zwei große Interviews gegeben. Einmal bei The Verge und einmal bei Gamers Adventure. Persönlich gefällt mir das Interview bei Gamers Adventure etwas besser. Da sieht man auch genau, dass die Leute, die dort interviewt haben, so ein bisschen mehr im Thema sind. Und The Verge ist ja mehr so ein, ich sag mal, so ein Gemischtwarenladen, der so über sehr viele technische Dinge berichtet und nicht so spezialisiert ist wie Gamers Adventure, muss man fairerweise dazu sagen. Ist ja auch nicht schlimm.
Und The Verge hat ein paar gute Redakteure die letzten Jahre verloren, die ich eigentlich immer ganz gerne gelesen habe, muss man auch dazu sagen.
Ja, die machen eine exzellente Arbeit, keine Frage, das will ich jetzt nicht in Frage stellen, aber sie sind halt in manchen Themen nicht so tief drinne und das hat man auch bei dem Interview gemerkt, dass sie nicht so deep inside waren, ist halt so. Ist jetzt auch nicht negativ, ist nur mir persönlich aufgefallen. Gut, anyway, deswegen habe ich auch den Artikel von Gamers Adventure verlinkt und da geht es halt um ein paar Details zu Return to Monkey Island, der Nachfolger vom zweiten Teil. Böse Zungen haben ja gesagt, das ist Teil 2,5 und das wird niemals ein vollwertiger Nachfolger werden, sehe ich im Moment nicht so. Und man sollte, bevor das Spiel noch gar nicht auf dem Markt ist, so viel Häme drüber kippen, weil lass uns doch dann drüber reden, wenn das Spiel da ist und lass uns doch dann darüber eine Meinung bilden. Das ist meine Meinung dazu. Aber okay.
Ja, okay, die Problematik, die du halt hast, da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, dass die Rechte oder Ron Gilbert ja bis jetzt keinen weiteren Teil machen konnte, weil die Rechte ja woanders aufgehangen sind. Und er hatte ja immer gesagt, er wird nur einen weiteren Monkey Island machen, wenn ihm auch die Rechte gehören. Mhm. Und okay, ist jetzt auch nicht der Fall, aber man hat sich anscheinend sehr so weit drauf geeinigt, dass er komplette Freiheit hat, was Monkey Island betrifft. Von daher macht das halt jetzt wieder. Aber wer da auf eine Idee kommt, dass das in Monkey Island 2,5 oder so würde oder keine Ahnung.
Ja, das, also wie gesagt, ich meine, es gibt ja Leute, die finden immer was zu meckern und meckern über Dinge, die noch gar nicht auf dem Markt sind. So. Das nervt ein wenig. Natürlich ist die Erwartungshaltung sehr hoch und meine Erwartungshaltung ist auch hoch. Aber ob sie erfüllt wird oder nicht, das sehen wir doch erst, wenn Spiel da ist.
Ne? So ja, gerade jetzt halt wieder, wie gesagt, von den Originalmachern und direkt im Anschluss an den zweiten Teil, der ja doch ein sehr eigenes Ende hatte, um es mal so zu sagen. Mhm. Ja, kann man gespannt sein, wie es weitergeht, aber da die richtigen Leute dran sitzen, bin ich da, oder habe ich da volles Vertrauen, ne, dass das was wird.
Genau. Also, um ein paar Inhalte wiederzugeben, was ich im Interview gelesen habe. Monkey Island 2 hat ja im Freizeitpark aufgehört. Das war ja das recht überraschende Ende sozusagen.
Ja.
Und Monkey Island 3 oder Return to Monkey Island setzt genau dort wieder an. Also der Spielbeginn soll halt im Freizeitpark wieder anfangen oder da wird die Story wieder aufgenommen. Finde ich schon mal ganz interessant. Somit werden die ganzen alten Gamer auch wieder abgeholt und fühlen sich hoffentlich wieder wie zu Hause. Ja, und die bekannten Charaktere wie der Geisterpirat LeChuck, der wird auch wieder mitspielen. Und natürlich auch die Hauptperson, wie heißt er denn jetzt? Guybrush? Irgendwas mit Guybrush, ich hab's jetzt nicht präsent.
Ich drück mich jetzt um das Aussprechen.
Ja, nicht Gay, sondern Guy. Und die Hauptcharaktere sollen halt auch wieder an Bord sein und auch die Location soll halt wieder genauso wie damals sein. Also das soll sich alles im Großen und Ganzen nicht verändern. Allerdings soll eine komplett neue Steuerung Einzug halten. Dennoch soll es weiterhin sehr gut mit Maus, Keyboard oder dem Gamepad zu steuern sein. Und da könnte man von ausgehen, dass es natürlich dann auch, wenn es mit dem Gamepad gut zu steuern ist, für Spielekonsolen rauskommen
wird. Ja, das wird für alles Mögliche kommen.
Ja.
Also sagen wir mal zumindest mal für PC und Keyboard, für PC und Konsole wird es kommen. Ob es für Mobile kommt, eine gute Frage, wobei, warum nicht, ja. Ich würde mir eine iOS und eventuell auch eine Android-Version halt einfach wünschen.
Ja.
Weil mobil macht es halt auch nochmal her. Wobei, wenn sollte es für Switch kommen, könnte man sich das eigentlich auch schon wieder sparen. Klar wäre es schön, wenn es auch für iOS da ist. Aber inwieweit da halt was kommt, ist halt immer die Frage. Wie gesagt, selbst ein Switch-Port ist ja heute nach wie vor immer noch nicht gesetzt. Von daher, aber Konsolen plus PC sind wir auf jeden Fall gut dabei. Das wird kommen.
Das sehe ich genauso. Und die Grafik soll dem Teaser entsprechen. Also es gab ja schon einen Teaser und es gibt mittlerweile zwei Teaser und das soll im Endeffekt auch mehr oder weniger die Spielgrafik sein. Also wird es keine Pixelart-Grafik und da hat er sich auch gegen ausgesprochen, gegen eine Pixelart-Geschichte, weil es doch dann zu sehr in die Retro-Schiene geht und er möchte halt auch wirklich einen dritten Teil natürlich rausbringen und das wird ja auch kommen, aber den in die Neuzeit portiert sehen und nicht einfach ein Retro-Spiel oder einen neuen Aufguss präsentieren. Und das finde ich eigentlich auch ganz gut so, ne? Dass sie das so gemacht haben. Weil somit erschließen sie den Markt für neue Spieler und ich denke, so können sie auch genauso die alten Retro-Fans oder die alten Fans von damals genauso mit ins Boot holen. Und sie adressieren wahrscheinlich damit eine breitere Zielgruppe, als wenn sie nur auf diese Pixel-Art-Geschichte gegangen wären, ist meine Meinung. Ja, und die Synchronstimmen und die Synchronsprecher, zumindest in der englischen Version, die sind zu 90% auch wieder an Bord. Die größte Synchronstimme, die wahrscheinlich oder die nicht mehr dabei sein wird, ist die vom Geisterpirat. Der Kollege lebt zwar noch, aber hat sich zur Ruhe gesetzt und synchronisiert nichts mehr. Die ist also neu besetzt worden. Ja, das sind so die grundlegenden Informationen, die bekannt geworden sind. Und das klingt ja eigentlich sehr vielversprechend.
Ja, da kann man sich auf jeden Fall drauf freuen, ja.
Ja. Hm? Gut, dann haben wir das auch mal besprochen. Und ich würde sagen, wir könnten jetzt mal über unseren heutigen Sponsor sprechen. Das ist doch ein guter Zeitpunkt dafür.
Ja.
Ja. Und wir reden heute mal wieder über IPALAT. Ich habe jetzt mal den akustischen Trenner eingebaut, damit wir auch merken, dass es hier um Werbung geht. Und wir haben in den vergangenen Folgen ja sehr oft über die verschiedensten Geschmacksrichtungen gesprochen, oder wir haben quasi eine Folge exklusiv nur über die 12 Geschmacksrichtungen oder über die Sorten gesprochen, und das ist ja alles schön und gut, aber verschiedene Geschmacksrichtungen, das können auch andere Hersteller, oder besser gesagt, es gibt auch von anderen marktbegleitenden Herstellern Geschmacksrichtungen und Sorten, die mehr oder weniger gut schmecken. Das ist jetzt kein Hexenwerk. Das, wie gesagt, das können auch andere. Aber bei IPALAT geht es ja nicht nur um Geschmack, sondern auch um ein wunderschönes Mundgefühl und um eine vernünftige Mundergonomie. Und über das Mundgefühl und über die Mundergonomie, da möchte ich heute ein wenig sprechen. Ich bin ja zu IPALAT gekommen, weil ich ja über eine chronische Mundtrockenheit leide. Das ist ja situationsbedingt. Das habe ich auch im ersten Spot schon ein wenig thematisiert und habe das angesprochen, dass IPALAT eigentlich, nicht nur eigentlich, sondern IPALAT die erste Wahl ist, um diese situationsbedingte Mundtrockenheit in den Griff zu bekommen. Und IPALAT hat einen Slogan für die Flavor Edition, der auch in meinen Augen zu 100% zutrifft. Sie sagen nämlich, ein Balsam für die Stimme. Und das ist nicht übertrieben, sondern das trifft genau zu. Wenn ich mir die Flavor Edition auf die Zunge lege, dann merke ich sofort ein samtiges, weiches Gefühl. Und das liegt daran, dass die Flavor Edition Hyaluron beinhaltet. Und Hyaluron hat die Eigenschaft, Feuchtigkeit zu binden. Und somit legt sich auf die Zunge und auf den Mundraum ein samtiger Film von, wie gesagt, von Feuchtigkeit, und bildet sofort ein wirklich wohltuendes Gefühl und sorgt dafür, dass die Mundtrockenheit ein optimales Verhältnis hat und dass der Mund halt nicht beim weiteren Sprechen noch trockener wird, als er vor dem Konsum von IPALAT war, und hält quasi da die optimale Balance. Und dadurch, dass die Halspastillen so klein sind und so schön rund sind und auch mit dem weiteren Lutschen eine gewisse Softigkeit bekommen, ist auch die Mundergonomie optimal. Und man kann natürlich auch so ein bisschen steuern, wie viel Feuchtigkeit man erzeugen will oder wie viel Feuchtigkeit im Mundraum gebunden werden soll, indem man nicht nur eine Halspastille nimmt, sondern vielleicht sogar zwei. Die Größe ist dafür optimal, dass man auch gleichzeitig zwei Halspastillen quasi dual lutschen kann, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Also man hat da also so ein weniges, eine Steuerung sozusagen. Und wenn bei mir eine extrem starke Mundtrockenheit ansteht, dann nehme ich auch gleich mal zwei Halspastillen gleichzeitig. Und durch diese Hyaluron-Geschichte wird natürlich das optimal gefördert und erzeugt diesen wunderbaren Effekt, der mir schon sehr oft geholfen hat. Und wie ich aus der Hörerschaft gehört habe, nicht nur mir, sondern auch mittlerweile einigen anderen Hörern, die jetzt auch treue IPALAT-Kunden geworden sind. Tja, das zum Thema Mundergonomie und Mundgefühl. Ja, gut, und zum Schluss noch einen kleinen Tipp. probiert doch mal so ein paar exotische Sorten. Ich habe jetzt so ein wenig mich in den letzten Tagen mit der Sorte Rambutan beschäftigt und habe gemerkt, dass das so fernab der Mainstream-Sorten oder Mainstream-Geschmacksrichtungen so mehr oder weniger meine Lieblingssorte geworden ist. Also Ananas oder Himbeer-Vanille, das sind wohl die Sorten, die wahrscheinlich öfter konsumiert werden, so aus dem Bauch heraus, aber dass vielleicht auch mal so die Exoten eine Chance bekommen sollten. Und meine Lieblingssorte der letzten 2 Wochen war jetzt Rambutan. Das dazu. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, bedanken wir uns ganz freundlich und ganz recht herzlich für die sehr entspannte Unterstützung bei iPalat oder besser gesagt bei der Firma Dr. Pfleger. Und wir machen jetzt mal ganz schnell weiter in der Sendung und beenden den Werbespot.
Klack, klack.
Klack, klack. Gut. Dann lass uns mal über macOS Server sprechen. Das Ganze wird ja jetzt mehr oder weniger zu 100% eingestellt. Und es war so ein Sterben auf Raten, ne?
Das war ein Sterben auf Raten, ja, ja.
Ja. Es gab ja früher wirklich alleinstehende Distribution oder besser gesagt Betriebssystem-Varianten davon. Das war halt noch zu Hardware-Zeiten, wo es auch noch die dazugehörigen Serversysteme gab, also der X-Serv. Und dann ist es ja nach und nach nur mehr oder weniger eingestellt worden. Dann gab es Add-on-Pakete, dann gab es Apps und seit wir ja mit Sierra unterwegs sind, das ist ja auch schon sehr lange her, gab es dann nur noch, oder besser gesagt, ab Sierra gab es dann essentielle Dienstprofile, die dort enthalten waren, wie zum Beispiel File-Sharing, Caching-Server und für viele Firmen, was ich immer wieder merke, der Time-Machine-Dienst oder damit man dementsprechend einen Time-Machine-Server aufsetzen kann. Diese drei elementaren Dienste sind weiterhin noch vorhanden, aber sie ersetzen natürlich keine richtig und keine reguläre Server-Version. Das ist ja schon vor Jahren immer weiter eingestellt worden. Ein Mail-Server zum Beispiel gab es ja schon lange nicht mehr. Also alles das, was ein richtiges Serversystem ausgemacht hat, das wurde ja schon vor Jahren eigentlich eingestellt. Schade eigentlich. Aber davon war ja auszugehen, dass das passieren wird, früher oder später.
Ne? Ja. Dass es natürlich jetzt soweit ist, okay, aber kam für mich ein bisschen überraschend. Aber ich habe mich mit dem Thema macOS Server auch gefühlt 100 Jahre schon nicht mehr beschäftigt und war ja auch bei mir nie ein Thema einzusetzen.
Ja.
Von daher, wie gesagt, man hat sich am Anfang mal ein bisschen mit beschäftigt, weil halt auch gerade der X-Surf da war. Da war das immer ganz spannend, gerade Rackmount. Das war ja immer so ein Thema. Hätte man vielleicht dann doch irgendwie gerne mal auch privat ausprobiert oder damit ein bisschen rumgespielt, aber ja, mein Gott, wo hast du denn da einen Einsatzzweck im privaten Umfeld? In der Regel eigentlich keinen.
Das ist richtig.
Ja. Da stellst du dir, wenn du irgendwo was noch zentral machen willst, stellst du dir ein vernünftiges NAS irgendwo in die Ecke und das war's dann.
Genau.
Aber man, deswegen, wie gesagt, für mich kam es jetzt ein bisschen überraschend, aber auch nur, weil ich halt in dem Thema nicht drin war. Und wie gesagt, ohne dezidierte Hardware noch dafür. Wo hat es noch Sinn gemacht, außer in einem Umfeld, wo du sowieso schon die Geräte im Einsatz hast?
Ja, also ich habe ganz viele Kunden, die ein gewisses Feature noch einsetzen. Das ist die Time Machine Server Geschichte. Da läuft als Grundlage ein Mac Mini und ein Mac Mini sind dann halt je nach Ausstattung RAID-Systeme angeschlossen, wo dann halt die Time Machine Geschichten zentralisiert auflaufen. Und wo dann diese Nachricht so ein bisschen durch die Medien gegangen ist, habe ich sehr viele Anrufe bekommen. Ja, was ist denn jetzt mit unserem Time Machine Server? Nee, nicht? Alles okay, wird weiterhin funktionieren, weil diese Profile werden weiterhin mit ausgeliefert. Das ist Gott sei Dank so, weil wenn das jetzt passiert wäre, dann hätte ich doch so ein paar Probleme, das bei einigen Kunden zu migrieren auf ein anderes System. Also ich bin froh, dass das weiterhin existent sein wird.
Ja, aber die Frage ist halt nur, man sollte sich vielleicht doch mal Gedanken machen, was danach kommt.
Ja,
weil endlos wirst du das nicht mehr betreiben wollen vielleicht, weil die Frage ist ja auch, inwieweit wird das System in der Art und Weise von dir endlos weiter betrieben werden können, weil so ein, irgendwann ist vielleicht auch mal die Hardware im Arsch, müsste sowieso neue Hardware anschaffen und dann ist die Frage, ob du dann nicht bis dahin oder spätestens zu diesem Zeitpunkt dann auch vielleicht auf eine andere Backup-Strategie umstellen willst, ja, als Time Machine zentral über einen Mac-Server laufen zu lassen.
Obwohl es ein sehr zuverlässiges System ist und auch sehr performant ist. Also ich habe einen Kunden, der hat 40 Rechner und die werden alle zentralisiert über diesen Mac Mini gebackupt sozusagen mit angeschlossenem RAID-System. Also in dem Fall ist es ein RAID-System von Lassie, was über Thunderbolt angeschlossen ist. Und das läuft zuverlässig. Also das ist wirklich okay, muss ich sagen. Ne?
Und, läuft und läuft und läuft.
Ja. Ja gut, der Mac Mini wurde mal aktualisiert, klar, das ist jetzt sogar ein M1 Mac Mini, der da steht.
Okay, der hat noch ein paar Jahre vor sich, ja.
Der hat noch ein paar Jahre vor sich und das RAID-System, da werden die Platten regelmäßig ausgetauscht, egal ob sie jetzt defekt sind oder nicht. Nach einem speziellen Laufzyklus oder nach einem speziellen Intervall werden vorsorglich dort die Platten ausgetauscht und das System läuft vernünftig. Gut. Das zum macOS Server. Und jetzt lass uns doch nochmal in die iPhone 14 Ecke abdriften. Da gab es ja jetzt sehr viele Gerüchte, aber ein Gerücht, was ich sehr interessant fand, ist, dass im chinesischen Mikroblogging-Dienst Weibo Fotos von einem Gussmodell aufgetaucht sind oder von einer Gussform, Metallgussform. Und diese Metallgussformen werden eigentlich zu 99% dafür benutzt, die ganzen, für die ganzen Smartphone-Hüllenhersteller, um ihre Hüllen vorzuproduzieren, um erste Prototypen zu erstellen. Dafür sind eigentlich diese Metallgussformen da. Und man sieht ein ähnliches Design, wie wir es auch jetzt schon haben. Man sieht zwar, dass sich auf der Rückseite der Kamerabump vergrößert hat, auch optisch stark vergrößert hat. Also man sieht es wirklich sofort, auch nicht nur, wenn man es im direkten Vergleich sieht zu älteren Geräten oder zum aktuellen Gerät, sondern man sieht es auch wirklich so schon, dass da kameratechnisch auf der Rückseite einiges passiert ist, wenn diese Metallgussformen auch wirklich der Realität entsprechen. Das muss man natürlich mit Vorsicht genießen.
Ja, momentan gibt es ja mehrere Gerüchte aus verschiedenen Quellen, die halt von einem größeren Kamerabump sprechen.
Ja.
Unter anderem hätte Apple ja auch jetzt einen Lieferanten gefunden, der halt so eine Telefotolinse passend fürs nächste iPhone halt anbieten kann, beziehungsweise wo sie jetzt zugegriffen haben und das halt auch entsprechend implementieren wollen und dann unter anderem deswegen halt der Bump einfach größer wird, wobei ich sagen muss, dass in den aktuellen Geräten der Bump für mich eigentlich schon eine Größe erreicht hat, wo ich sage, alle mehr sollte es jetzt nicht mehr werden.
Es ist schon an der Grenze des Akzeptierbaren.
Das ja, ist auch, ich habe mir auch extra jetzt nochmal eine Hülle besorgt, die das halt vollkommen ausgleicht. Dass wenn er irgendwo liegt, das Gerät nicht anfängt zu wobbeln. Weil ich das überhaupt nicht mag.
Ja.
Ich bin da kein Freund von, muss ich ehrlich sagen. Und ich bin generell vom Kamerabump kein Freund mehr. Als das anfing vor einiger Zeit, haben wir es ja noch ein bisschen belächelt. Aber mittlerweile ist es ja bei fast jedem Hersteller gang und gäbe, dass du hinten so einen Kamerabump hast. Und ich hoffe mal, dass da in den nächsten Jahren eine andere Lösung gefunden wird, ja, als ständig hier den Bump größer zu machen, weil ansonsten sind wir bald wieder bei den Pocket-Kamera-Formaten von früher. Und das möchte ich nicht als Telefon in der Hosentasche haben, sorry. Ja.
Dann sollte man notfalls das Gerät insgesamt ein wenig dicker machen, aber eine gleich flache Rückseite.
Ja, das Problem, was du da ja wieder hast, klar, kannst du machen, hast du eine gleiche Rückseite, könntest du vielleicht eventuell auch einen größeren Akku reinmachen, ja, was ja auch nicht verkehrt wäre.
Eben.
Aber das Ding wird ja dann wieder schwerer. Ich will ja auch nicht unbedingt mehr Gewicht wieder mit mir rumschleppen. Das ist ja das nächste Thema.
Die Gerüchte gehen ja auch dahin, dass das Gerät sowieso schwerer werden soll. Speziell die Pro-Geräte sollen ein Gewicht gewinnen. Ob man da von einem Gewinn reden kann, ist jetzt eine andere Sache, aber sie sollen halt, zunehmen. Ne? Und das ist ja gerade beim,
ja, wegen dem neuen Kamera, ja.
Genau. Und das ist ja gerade beim Pro Max natürlich, was jetzt ja schon relativ schwer ist und groß ist, auch so ein bisschen, ja, glänzwertig.
Yes, ja.
Ne? Gut, aber was sehen wir denn noch? Wir sehen 4 Smartphone-Rückseiten und wir sehen halt 4 Metallgussformen und wir sehen kein Mini. Also das soll wohl jetzt wirklich ausgestorben sein bei der nächsten Generation oder wie gesagt nicht mehr kommen. Und das...
Wir haben da ja auch schon in der Vergangenheit drüber gesprochen. Hier einmal, schlechte Verkaufszahlen, dann hier doch nicht so schlecht wie gedacht und Lieferkette hier und Lieferkette rechts. Ich habe heute gerade einen Artikel gelesen, da ging es auch nochmal um das Mini. Und das an dem Verkaufszahlen vom iPhone 13, das Mini anscheinend 3% ausmacht. Keine Ahnung, wie sie auf die Zahlen kommen, aber...
Das gab so eine aktuelle Marktanalyse, die habe ich auch gelesen, ja. Ich habe es nicht komplett durchgelesen, weil heute gerade mir diese Überschrift über den Weg gelaufen ist. Aber das wird natürlich auch dazu passen, dass wir jetzt auf diesen Metallgussformen-Fotos nur 4 Stück sehen und dass wir halt da nicht
mehr das Mini. Gerüchteweise sollte mit dem 14er das Mini sowieso wegfallen.
Ja, die Gerüchte gab es ja schon.
Von daher würde das ja wieder passen.
Ja, die Gerüchte gab es ja schon sehr, sehr lange. Und deswegen passt es eigentlich auch gut in diese Glaubwürdigkeit dieser Fotos rein. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Metallgussform-Fotos da richtig sind, aber man weiß ja nie.
Ja, die Frage ist ja, und da haben wir auch schon oft drüber diskutiert, inwieweit macht das iPhone Mini in der Preisregion halt Sinn, wenn du ein günstigeres iPhone haben willst und nicht dann eventuell sogar zum SE greifen würdest.
Genau, oder vielleicht sogar zum Vorjahresmodell, was ja meistens weiterhin noch im Sortiment bleibt.
Genau, das auch, ja.
Das ist richtig.
Ja.
Und das Problem war ja auch bei Mini, dass die Akkulaufzeiten jetzt auch nicht so prickelnd waren. Und das Ding hat ja so ein paar kleine Mankos und damit muss man halt zurechtkommen.
Wobei mit dem Wegfall, sollte zum 14er wirklich das Mini wegfallen, ist ja die Frage, ob das nächste SE-Update dann auch einen Refresh kriegt und der Homebutton wegfällt. Weil dann würde es meiner Meinung nach schlecht Sinn machen, beide Geräte zu haben.
Das ist richtig. Ich bin gespannt, wie lange Apple noch an dem Konzept vom Homebutton festhält.
Ja. Genau.
Ja, gut, wird man sehen. Dann hat sich Ming-Chi Kuo noch ein wenig zur Frontkamera geäußert und man soll das Ding wohl in einer deutlich aufgewerteteren Version sehen. Und man soll eine bessere Blende sehen von 2,2 auf 1,9 und das Ding soll Autofokus bekommen. Also was heißt das Ding? Die Frontkamera soll einen Autofokus bekommen. Ja. Megapixel soll gleich bleiben.
Nice, aber deswegen kauft man sich, glaube ich, kein neues iPhone.
Nee, da muss noch ein bisschen mehr kommen, klar.
Nee, ich meine, das ist, wie gesagt, nice, aber
Ist jetzt... Naja, das sind dann halt wieder so viele Kleinigkeiten, die halt das Gerät abheben. Ne?
Ja.
Und ich glaube, wer mit dem iPhone 13 unterwegs ist, der wird so wahrscheinlich noch mit dem 13er gut bedient sein, auch wenn er das 14er draußen ist.
Ja, momentan verdichtet sich ja eigentlich so alles wieder auf das 16er.
Ja, ich meine, man kann nicht jedes Jahr ein Feuerwerk der Features
reinbauen. Nein, aber das beim 16er hört man jetzt ja, soll definitiv Face ID unter dem Display kommen.
Ja.
Kamera unter dem Display und nur noch Display auf der Front, ja, rahmenloses Design und nicht wie wir es jetzt haben, die Gerüchte für 14 beziehungsweise 15 mit dem Punch-Hole-Design, sondern nur noch Display, alles unter Display. Mein Gott, wie weit ist das 16er noch weg?
Ja.
Das.
Ja, du. Naja, okay.
Ja, naja, das trifft's genau.
Was soll man dazu sagen? Also ich rede ja auch gern über Gerüchte, aber wenn sie dann wirklich so weit weg sind, dann sage ich auch,
Mir kann es recht sein mit dem 13er, was ich jetzt habe. Ja, wenn ich das jetzt wirklich bis zum 16er durchnutzen kann, umso besser.
Ja.
Bei dir wird's nur lang.
Ey, ich glaube, ich muss jetzt auch mal langsam umsteigen. Aber das Ding funktioniert noch, ist alles okay.
Also, gesagt, hätte mein 10er nicht die Probleme gemacht, beziehungsweise ich die Probleme verursacht mit dem 10er. Das war ja, denke ich mal, Nutzerverhalten. Man muss es ja nicht so oft fallen lassen, dass irgendwie die Hälfte der Technik nicht mehr funktioniert. Wobei die Hälfte ist ja im Prinzip Face ID. Weil wenn man da wirklich drauf verzichten muss, man hat sich ja dran gewöhnt, da ist schon eine Umstellung. Passwort immer eingeben. vor allem ein neues Passwort machen, beziehungsweise einen neuen Passcode machen, der halt kurz genug ist, damit man halt schnell reinkommt. Das ist halt auch wieder das nächste Problem. Mhm. Ja.
Ja. So ist es.
Naja. Ich hätte mal zur Reparatur gemusst, aber.
Jetzt ist um, jetzt hast du ja Neues.
Ja, die Frage ist auch immer, steckst du das Geld nochmal in das Gerät rein oder nimmst du das fürs Nächste?
Das muss man halt abwägen, ganz klar.
Genau.
Gut. Dann lass
Und man hat jemand anders jetzt noch eine Freude gemacht.
Das kommt noch dazu.
Für den ist auch so ein leicht defektes iPhone noch ein Upgrade, also von daher. Mhm. Passt auch. Alles richtig gemacht.
Richtig. Gut. Dann lass uns nochmal über die Zukunft der kommenden Macs sprechen. Und das Thema möchte ich auch ein bisschen eingrenzen, weil Mark Gurman ist da doch sehr weit in die Zukunft gegangen und hat gesagt, es werden mindestens in der nächsten Zeit 9, also die Zahl, die nach 8 kommt, 9 neue Macs kommen mit M2-Chips. Dass das natürlich irgendwann passiert, ist klar. Und dass das,
ich wollte es gerade sagen.
Ist nur eine Frage der Zeit, aber er hat auch ergänzt, dass 5 Modelle noch dieses Jahr kommen werden. Und das halte ich schon für eine sehr ambitionierte Anzahl an Macs. Obwohl, wenn man jetzt den Mac Pro mit einbezieht, ja, ob der wirklich dieses Jahr auch noch erscheinen wird, das ist nochmal eine ganz andere Sache.
Da ist ja wieder die Frage, definieren neu. Wenn du hingehst und in den aktuellen Mac Mini ein M2 reinmachst, mein Gott, du hast einen neuen Chip drin, aber es ist ja kein neuer Mac Mini.
Naja, bei Mac Mini geht man ja auch davon aus, dass das Design sich angeblich jetzt endlich mal verändern soll. Ob das auch wirklich passieren wird, ist eine andere Sache. Da setze ich persönlich auch ein ganz großes Fragezeichen dahinter. Ich glaube, diese Welle dieser eingefahrenen Gehäuse, die könnte Apple noch etwas länger durchziehen, ne? Weil die Dinger sind eigentlich designtechnisch zeitlos. Ja, sind ein bisschen hoch. Man könnte sie schmaler machen.
Ja, die Frage nach wie vor beim Mini ist halt, werden wir wirklich noch ein Update sehen mit einem Pro-Chip? Und bräuchte der eventuell ein anderes Gehäuse wegen Kühlung?
Also er meint ja, es wird kein Pro-Chip-Update geben. Die werden gleich auf den M2 gehen. Und das wird sich dann halt genauso fortsetzen, was ja eigentlich auch auf der Hand liegt, wie beim M1. Also M1, M1 Pro, M1 Max, M2 Ultra. Also alles halt im M2er-Bereich. Und das...
Die Frage ist halt, wie lange müssen wir auf einen M2 Pro warten?
Ich denke, der wird sich dann bis nächstes Jahr fortführen. Also das wird dieses Jahr nicht mehr, oder höchstens Ende diesen Jahres. Weil es ist doch so, ich meine, wir haben jetzt erst den Studio am Start, der ja auf M1 Max und M1 Ultra basiert. Und das Ding hat enorme Lieferschwierigkeiten. Also allein diese Marktsättigung in dem Bereich ist noch gar nicht erfolgt. Und wenn jetzt schon ganz zeitnah die ersten M2-Chips rauskommen, auch wenn der M2-Einsteiger-Chip ja natürlich deutlich unter dem vom M1 Pro und M1 Max sein wird, aber das wird trotzdem bei vielen Kunden für Verwirrung sorgen. Ob das jetzt strategisch so richtig ist, zeitnah schon den M2 rauszubringen, das ist auch eine gute Frage. Wenn Sie jetzt auf der WWDC
zum Beispiel... Hätte Sie mich mit der Einführung vom M1 gefragt, ich weiß gar nicht, ob wir darüber überhaupt gesprochen haben, wäre ich nicht davon ausgegangen, dass wir jedes Jahr ein Update sehen, was jetzt das Apple Silicon für Macs betrifft.
Ja.
Weil es macht einfach keinen Sinn. So schnell halt... für Intel macht da vieles Sinn. Ich weiß nicht, inwieweit für Apple wirklich Sinn macht, jedes Jahr ein Refresh, was den Prozessor für den Mac betrifft, zu machen.
Das sehe ich im Prinzip genauso.
Weil deine Käufer, wie du es eben schon gesagt hast, halt da auch verunsicherst. Gerade wenn du einen Update-Zyklus hast, wie er halt beim M1 gelaufen ist, bringst du einen M1, Zeit drauf, Pro, Max, und später drauf noch Ultra, wenn du diesen Rhythmus beibehalten willst und nicht sagst, okay, wir gehen halt direkt mit Einführung von M2, haben wir den Pro und den Max und eventuell den Ultra direkt am Start, dass wir die Produktpalette entsprechend anbieten können, beziehungsweise Refresh machen können, dass du da halt das nicht irgendwie in die Länge ziehst und dann Kunden eventuell dann sagen, okay, jetzt ist der M2 da, jetzt warte ich nochmal vielleicht 3 bis 6 Monate auf das Pro oder das Max-Modell und kaufe nicht jetzt. Ja. Ich weiß nicht, inwieweit sich da Apple selbst Freude mitmacht.
Ja, genau. Das sehe ich genauso.
Und deswegen ganz schwieriges Thema. Also
und du hast ja auch das
Update-Häufigkeit für die Macs sehe ich ein ganz schwieriges Thema bei. Ich bin auch der Frage, inwieweit sie das jetzt gerade mit dem Einführen von Apple Silicon für Macs, wie sie das beim iPhone beibehalten wollen. Weil jetzt beim M1 haben sie gesagt, mit der Entwicklung vom M2 haben sie angefangen, nachdem sie den M1 auf den Markt geschmissen haben. Was ich ein bisschen schwierig finde, gerade wenn du sagst, du hast ungefähr einen Update-Zyklus von einem Jahr vielleicht, vom M1 zum M2, dann finde ich das schon sehr ambitioniert, dass du sagst, du hast mit der Entwicklung vom M2 angefangen, nachdem du den M1 auf den Markt geschmissen hast. Die hätte doch meiner Meinung nach wahrscheinlich früher anfangen müssen, die Entwicklung. Deswegen tue ich mir da auch mit dem Update-Zeitraum dieses Jahr mit dem M2, beziehungsweise sehen wir eventuell noch ein Pro und ein Max, tue ich mir ein bisschen schwer ja mit dem M2.
Ja, na gut, du hast natürlich einen Vorteil. Du hast erstmal eine grundlegende oder eine Grundlagenentwicklung.
Die Architektur mit dem M1, ja.
Ja, und darauf basiert ja im Endeffekt der M2. Er wird ja halt nur weiterentwickelt. Du hast ja erstmal diese Grundlagenentwicklung, die ist ja erstmal vollbracht gewesen bei der M1-Entwicklung. Na, du musst ja auch nur aufbauen auf deine Basis sozusagen. Und ich glaube, das hat sich Apple auch etwas anders vorgestellt aufgrund der aktuellen Liefersituation. Wenn wir in einer normalen Lieferkettensituation leben würden, dann wäre der Markt auch schneller abgedeckt oder dann wären die Bestellungen auch schneller abgearbeitet bei Apple. Und dann könnte man diese Update-Zyklen auch, denke ich, ganz anders fahren als in der jetzigen Situation, weil die Leute haben ja noch nicht mal alle ihre Studios und ja, das ist ja das große Problem, was ich sehe. Ja. Und der M1 ist jetzt ja auch 1,5 Jahre am Markt, also in der Basisversion. Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass wir irgendwie dieses Jahr schon noch den M2 sehen, aber natürlich nicht bis zur Ultra-Stufe. Ultra hat er ja auch gesagt, Ultra soll auch wirklich erst nächstes Jahr kommen. Und ja, das ist die Frage. Wann ist denn das komplette Setup umgestellt auf M2, also die komplette Serie?
Und das ja, wird, und denke ich, noch nach wie vor noch den Mac Mini mit Intel.
Der müsste ja jetzt auch mal eigentlich ausfallen.
Deswegen ist ja die Frage, oder das spricht ja eigentlich dafür, dass wir nochmal so ein Pro-Update sehen werden.
Ja.
Also in Bezug auf M1 Pro.
Naja.
Also nicht Pro wie Mac Pro, sondern
naja, M1 Chip,
SoC. Pro-Chip.
Gut, das ist die Frage. Oder ob es wirklich gleich auf den M2 geht. Und ja, es ist alles ein bisschen fraglich. Ja,
es ist halt die Frage, wie viel Power, oder könntest du mit dem M2 halt den Intel ersetzen, was jetzt zum Beispiel auch RAM betrifft? Oder bräuchtest du dafür wieder ein Pro? Weil ich denke schon, dass sie den Intel Mini gerne ersetzen würden dieses Jahr noch. Nur was kommt halt rein? Wird's der M1 Pro? Kriegt er ein M2 Update? Wird's ein M2? Oder ist der M2 Pro dann schon da?
Ja, er hat ja jetzt konkrete Prognosen für dieses Jahr abgegeben, die ich persönlich für sehr ambitioniert halte, aber trotzdem geben wir das mal wieder. Also M2 MacBook mit 8 CPU-Kernen und 10 Kerne für die Grafik. Auf M2 Basis.
Oder MacBook?
MacBook Air. Das ist MacBook Air,
okay. So. Weil ja, die Gerüchte mit MacBook sind wir ja auch noch immer.
Ja, speziell, ja. Und MacBook Air, das dauert, ist jetzt eigentlich auch mal dran vom Update. Ja, auch ja, speziell, was das Design. Das
mit M2, das könnte durchaus sein, ja, ja.
Ja. Dann geht's weiter, ein Mac Mini mit M2-Chip. Das ja, halte ich
auch logisch.
Auch noch logisch, aber jetzt kommt's. Ein Mac Mini mit einem M2 genau. Pro-Chip. Und jawohl. Das Ding sehe ich aber erst ganz knapp zum Ende des Jahres hin. Also das sehe ich nicht in der ersten Jahreshälfte oder nicht zu WWDC. Das sehe ich eigentlich mehr so im Dezember oder November, nach meiner Meinung.
Ja, okay, aber wann sollten wir die M2-Updates sehen für Air und für Mini?
WWDC.
Denke ich nicht.
Ja.
Ich denke nicht, dass wir das auf der WWDC sehen werden.
So, und dann ein Einsteiger MacBook Pro mit M2-Chip. Was dann allerdings
gerüchteweise das 13er sein soll.
Ja, aber er meinte, das soll dann gleich auf 14 gehen und was dann auch designtechnisch angepasst werden soll. Das war so
ja, seine. Was ja wieder ein neues Gerücht wäre, weil die älteren Gerüchte haben ja gesagt, das 13er würde ein Update bekommen einfach.
Ja, und wird einfach nur der SoC geändert und es soll sogar genau. Die Touchbar bleiben. Das war ja der letzte Gerüchtestand. Mhm. Aber allerdings, ob sie diese Touchbar noch weiterhin am Leben halten wollen, die Frage ist. Macht
eigentlich keinen Sinn.
Wie viel Restposten haben sie noch von dem Zeug rumfliegen?
Ne? Genau, das ist die Frage. Ja.
Weil ich glaube nicht, dass sie davon was nachproduzieren lassen. Das würde ich doch stark bezweifeln.
Nachdem du in keinem aktuellen Pro-Modell, außer dem oder in den neuen Pro-Modellen, 14 und 16 auf Apple Silicon Basis, dass da du da keine Touchbar kriegst, ist sie im Prinzip tot.
Die ist tot, ja. Ja gut, wir werden sehen. Die WWDC ist ja nicht mehr lange hin und ich denke, was wir auf jeden Fall auf der WWDC sehen werden, ist der Mac Pro und alles andere ist sehr fraglich. Ja.
Ja, MacBook Air würde auf der WWDC, glaube ich, auch jetzt nicht so den Sinn machen. Ja, gerade wenn du nur in Anführungszeichen einem neuen Design und einem M2-Update sprichst. Ja, das ist ja jetzt nichts grundbewegend oder weltbewegend Neues.
Ja, das Design kann schon sehr interessant werden. Und
Ja, aber das ist jetzt nichts, was du auf einer WWDC, wo es ja eigentlich um Entwicklung und neue Techniken geht, dann hast, außer du wolltest darauf unbedingt eventuell die neue macOS-Version zeigen, weil die irgendwelche spannenden Features hat, die auf einem MacBook Air oder mobil vielleicht gerade Sinn machen. Und das neue mobile Gerät, was du hast, wäre ein MacBook Air.
Ja.
Dass du das dann in dem Zusammenhang vielleicht dann zeigst. Aber für sich genommen, ein MacBook Air finde ich jetzt nicht unbedingt so spannend für eine WWDC. Auch der M2 jetzt nicht.
Also ich glaube ehrlich gesagt nur daran, dass eine Hardware gezeigt wird und das ist der Mac Pro.
Genau.
Und der wird genügend Aufmerksamkeit.
Eventuell noch ein Display.
Genau, das passt ja auch, weil das ja im Endeffekt ein Produkt ist, was dazu gehört oder was dafür gedacht ist, in erster Linie für die Pro-Nutzer. Mhm. Und dem geben sie dann genügend Aufmerksamkeit und dann ist gut. Und der Liefertermin für den Mac Pro, ja gut, da kann man drüber diskutieren. Ich glaube, stark zum Ende des Jahres hin. Mhm. Das ist meine Meinung. Und dann wird da nichts mehr vorgestellt, hardware-technisch nicht. Dann werden die Betriebssysteme vorgestellt, wie es üblich ist, und das war's dann.
Ja. Gehe ich auch davon aus, ja. Außer, wie gesagt, es wäre im Zug zu eventuell macOS oder iOS, dass da noch irgendwas wäre, dass du vielleicht was zum iPad Pro oder aber, wie gesagt, zu einem MacBook Air, weil es halt dein neues aktuell oder dein neuestes MacBook dann vielleicht wäre, dass du da vielleicht nochmal was hast, ja. Und hier auf unserem M2 MacBook Air übrigens hier, by the way, die und die Features haben wir noch gar nicht angesprochen von macOS, da sind wir jetzt hier, keine Ahnung, was könnten wir haben? Mobilfunk?
Oh.
Finally!
Du glaubst gar nicht,
stell dir mal die Überschrift vor.
Wie viele Nutzer von einem MacBook Pro dann auf einen MacBook Air wechseln, weil sie dann endlich Mobilfunk drin haben. Ja, ja. Ja,
stell dir die Überschrift mal vor, die da tags drauf, also im selben Moment im Prinzip.
Ich glaube dann, das wäre ein richtiger Buzz. Da würde richtig was passieren, zumindest in der Apple-Bubble auf jeden Fall. Andere Hersteller pellen sich dann Ei drauf, weil es schon.
Meinst du, wie andere da drauf einschlagen würden?
Haben wir schon Überschriften. Apple stellt es dieses Jahr vor. Wir haben es schon seit 10 Jahren bei uns in den Geräten, ja.
Ja, genauso die ganzen Finally-Überschriften, ja, die du lesen würdest.
Ja, ja, im Business-Notebook-Bereich ist das echt kalter Kaffee. Ne?
Also mein Business-Notebook hat einen SIM-Slot.
Ja, ja, das ist da kalter Kaffee. Fujitsu, Dell, HP.
Wie sie alle heißen.
Die pellen sich dann Ei drauf, die lachen sich kaputt darüber. Ja. Mhm.
Ja. So oh mein Gott. Blu-ray war auch nie ein Thema.
Nee. Aber das wäre für mich auch eine Option, die ich mir dazu kaufen würde, wenn sie nicht exorbitant teuer wäre.
Und man muss sich ja auch mal eins zu Augen oder nee, vor Augen führen. Mhm. Das iPad, seit dem ersten iPad hast du die Option auf SIM.
Ja. Ja.
Und gerade in einem MacBook Air kriegen sie es nicht hin.
Und jedes iPad, was ich mir gekauft habe, das waren zugegebenermaßen nicht gerade sehr viele Geräte, aber alle habe ich mit SIM-Option gekauft.
Bei mir war es nur das erste.
Ja.
Seitdem nur noch WLAN. Mhm.
Und bei den wenigsten Geräten habe ich diese Option genutzt, muss ich zugeben.
Ich hätte mir es in der einen oder anderen Situation schon gewünscht, aber das waren jetzt nicht so viele Situationen, dass ich gesagt hätte, eine Anschaffung hätte sich gelohnt. Mhm. Und dann, wie gesagt, wo ich es gebraucht habe, habe ich mit dem iPhone getethert und das war's.
Ja, klar. Es ist bei mir einfach auch nur so eine mentale, seelische, psychische Sache. Ich kaufe mir kein Gerät, wo ich mich von Anfang an irgendwie in die Sackgasse bringe und möchte halt diese Option für die Zukunft haben, wenn ich sie wirklich mal brauche. Ist total bekloppt, ich weiß, aber ja. Es gibt so manche.
Wie gesagt, es gibt ja, oder ich hatte ja auch die eine oder andere Situation, aber da habe ich dann halt, wie gesagt, mit dem iPhone getestet. Und wenn du sagst, wenn du irgendwo im Urlaub bist oder so, in der Regel, wo hast du heute kein WLAN, wenn du irgendwo bist?
Ja, es sei denn, du bist wirklich weit
selbst fernab. Selbst hier auf dem Zeltplatz, wo wir, nicht Zeltplatz, aber zuletzt, wo wir auf einem Turnier waren, war nebendran noch ein Zeltplatz und die hatten ein eigenes WLAN sogar noch. Also von daher.
Ja, klar.
Wo hast du heute eigentlich kein WLAN?
Ja, das ist richtig. Gut.
Selbst in der Ferienwohnung, wo wir zuletzt waren, hatten wir WLAN.
Ja, gut, das würde ich auch beim Reiseantritt hätte ich bald gesagt, oder wenn ich mich dafür entscheide, erstmal selektieren. Alle, die kein WLAN haben, würde ich gerade glatt rausnehmen bei der.
Ja, es gehört mittlerweile dazu, ja, ja.
Ja, das ist so. Das sehe ich genau. Also
wenn du heutzutage Miet- oder Haus, Mietwohnung, Eignungswohnung, was auch immer, Miethaus, guckst ja auch, was habe ich für einen Internetanschluss?
Das bestimmt auch den Preis.
Aber das bestimmt auch, kommt das Objekt überhaupt in Frage?
Ja, das ist.
Weil ich würde mir heute wahrscheinlich nicht nochmal einen Standort aussuchen.
Ohne Glasfaser.
Wo ich diese Probleme habe. Nee, Glasfaser jetzt nicht unbedingt, aber ohne schnelles Internet. Und wenn man mal guckt, dass heute über 10 Mbit gesprochen wird in der Regierung.
Naja. Fernab der Realität.
Wo vor Jahren noch das Thema war, wir wollen 50 Mbit irgendwie festschreiben.
Ja.
Und jetzt sind sie schon auf 10 runter und es egal wie es ankommt am Haus, beziehungsweise bei der Person, das kann also auch sein, dass es hier irgendein LTE beziehungsweise 5G-Funkmast ist. Ja. Nein. Da soll Außenboden mindestens 50 Mbit kommen.
Ja.
Und das flächendeckend. Ja. Müsste das Ziel sein in Deutschland. Nicht irgendwie 10 Mbit und notfalls halt über dein altes 3G-Netz oder so, ja. Hallo?
So ist es.
Da könnte ich ausrasten.
Da hast du wohl recht.
Da kriege ich Kopfschmerzen von.
Warte, ja, das brauchen wir nicht.
Plack.
Ja. Ja, das brauchen wir auch nicht.
Oh Mann, Freunde. Als ich das im Radio gehört habe, Gott sei Dank bin ich nicht selbst gefahren.
Ja, ich hab's
Lenkrad gebissen.
Aber da kann man ja auch echt nur, Facepalm, ja.
Facebook, genau.
Das, oh Gottes Willen.
Auf ganz vielen Metaebenen kriegst du da Schmerzen.
Mhm. Auf Facebook bezogen, nicht auf unseren marktbegleitenden Podcaster, der die Metaebene betreibt. Da müssen wir vorsichtig sein.
Der hat bestimmt auch Kopfschmerzen bei dem Thema.
Das glaube ich. Und
Zahnschmerzen
auch
wahrscheinlich eher.
Und bestimmt bei den Namen hat er sich dann auch geärgert, dass Facebook auf den Namen geht. Gut. Dann lass uns noch über ein kleines Randthema oder eine kleine schnelle Notiz sprechen. Es gibt ein Firmware-Update für das Akku-Pack.
Ja, genau. Habe ich auch gelesen, ja.
Also der Akku-Rucksack von Apple hat ein Firmware-Update bekommen. Mhm. Und man kann jetzt anstatt mit 5 Watt, mit 7,5 Watt laden und ja, kleiner Speedbump. Allerdings gibt es noch einen kleinen Service-Hinweis. Wenn man jetzt ja da, dran ist, irgendwie mal das Firmware-Update zu bekommen, kann es teilweise Wochen dauern, bis man im Update-Zyklus steckt. Und wenn man das schneller initiieren will, dann nimmt man einfach ein Lightning auf USB-C-Kabel und schließt das ganze Ding an ein iPad oder an ein Mac an. Und dann wird dieser Firmware-Update automatisiert schneller initiiert. Das ist der Tipp, den auch Apple gibt. Wenn man das Ding einfach nur so ganz normal weiter betreibt, kann der Update-Prozess, bis man halt dran ist, etwas länger dauern. Also
ja, das ist ja auch schon die Empfehlung, die sie beim iPhone machen. Da wird ja auch nicht alles auf einmal ausgeliefert oder ja, an dein iPhone gepusht, sondern sagen sie ja auch, wir nutzen da 1 bis 2 Wochen eigentlich erstmal, um zu gucken, ob bei der großen Installation draußen im Feld irgendwo Probleme sind, ja, ja, und rollen dann weiter aus, beziehungsweise inkludieren mehr Geräte. Und wenn man es halt direkt haben will, soll man halt manuell eine Suche machen nach einem Update und es dann installieren. Das, ja, ist ja generell bei Apple so die Vorgehensweise,
ja. Ja, aber gerade bei so einem Firmware-Update, wo man natürlich auch effektiv eine bessere Leistung bekommt, da möchte man das natürlich auch zeitnah.
Tut man das? Ach so, ja, mit den 7,5.
Ja, ja, klar.
Geht schneller. Das ja, klar. Ja, aber wenn es vorher nicht wehgetan hat.
Nein. Gut. So, ich glaube, unser Hauptthemendurchlauf ist vollzogen. Das klingt jetzt auch ein bisschen gestelzt.
Packen wir jetzt einen Champagner aus?
Nee, Gottes Willen. Lass uns doch mal über Gadgets sprechen. Was hältst du denn davon?
Über Gadgets? Mehrzahl, okay.
Ja, ich mach's mir heute etwas einfach, aber auch absichtlich. Es gibt ein neuer Brand von Harman. Harman ist ja eigentlich eine Marke, die wir mehr aus dem Audiobereich kennen. Da haben sie sich ja durchaus seit Jahrzehnten schon einen sehr guten Namen aufgebaut und das möchten sie jetzt auch im Premium-Zubehör tun. Im Premium-Zubehör für iPhones, für Android-Smartphones, also generell für den Smartphone-Bereich, weil viele Produkte auch plattformübergreifend einsetzbar sind, wie zum Beispiel auch die Powerbanks, die sie auf den Markt gebracht haben. Und jetzt werden sich viele Hörer fragen, ja mein Gott, noch eine weitere Marke, die sich in dem Bereich des iPhone-Zubehörs oder des Smartphones oder des Smartphone-Zubehörs tummelt. Da gibt es doch schon so viele. Wie glänzt sich die neue Marke von Harman? Ich habe noch gar nicht den Namen genannt, das ist die Marke Infinity Lab. Wie glänzt sich Infinity Lab davon ab? Da gibt es ja in erster Linie ganz viele Möglichkeiten, das zu tun und in Kombination dieser vielen Möglichkeiten ergibt es dann eventuell oder hoffentlich ein sehr interessantes Produkt. Und ich finde, das ist Infinity Lab auch hier gelungen. Sie setzen sich nämlich dadurch ab, dass sie in erster Linie eine sehr, sehr hohe Produktqualität und eine sehr, sehr hohe Verarbeitungsqualität an den Tag legen. Das fällt sofort auf, wenn man die Produkte auspackt, also auch das haptische Gefühl. Also sie haben ein wahnsinnig schönes Kunststoff gewählt. Da sind wir auch gleich beim nächsten Thema. Nicht nur die Kunststoffauswahl, sondern auch die Art und Weise, wie dieses Produkt entstanden ist, dass es aus 90% recycelten Kunststoff hergestellt ist. Also alle Produkte bestehen aus recycelten Kunststoff und alle Materialien sind zu 90% recycelt, die dort verwendet werden. Also da gehen sie eindeutig diesen Nachhaltigkeitsgedanken an und setzen halt diesen Nachhaltigkeitsgedanken auch sehr, sehr gut um. Und ich finde, das entspricht natürlich auch dem heutigen Zeitgeist. Es gibt ja von vielen Firmen gewisse Linien, die sie da rausbringen. Mir fällt jetzt zum Beispiel die Green Line von der Firma Network ein, die existiert. Aber bei den meisten Firmen ist es halt nur eine weitere Produktlinie, die existiert. Und die etablierten Produktlinien bleiben dann meistens am Markt bestehen und werden meistens weiterhin vertrieben. Und bei Infinity Lab ist es halt so, dass ausschließlich alle Produkte so auf dem Stand sind, dass sie den Nachhaltigkeitsgedanken vollkommen entsprechen. Und das finde ich schon sehr besonders und das sollte man auch nochmal hier hervorheben. Auch wenn das Startportfolio jetzt noch nicht so riesig ist, aber es ist durchaus interessant und viele Dinge entstehen oder viele positive Eindrücke entstehen natürlich auch immer erst dann, wenn man die Produkte testet und in den Händen hält, wie es auch bei mir passiert ist. Nochmals auf das Thema Nachhaltigkeit zurückzukommen. Auch die Verpackung ist zu 100% aus Papier und da befindet sich jetzt kein Kunststoffaufkleber drauf oder keine Kunststoffversiegelung, wie es zum Beispiel bei dem letzten Produkt war, was ich getestet habe aus dem Hause Löwe. Die hauen so richtig auf die Kacke und sagen, ja, wir haben alles aus Papier und was sehen wir dann? Wir sehen Kunststoffsiegel und Harman oder besser gesagt Infinity Lab hat es hier zu 100% umgesetzt. Sie haben hier wirklich nichts, was an im entferntesten Sinne nur an Plastik erinnert, sondern die haben hier wirklich eine 100%ige Papierverpackung. Auch die Aufroller, wenn man jetzt zum Beispiel in den Bereich der Kabel geht, also wie das Kabel gemanagt ist innerhalb der Verpackung, alles aus Papier. Und sie zeigen hier wirklich, wie man eine sehr ästhetische, schöne, 100%ige Papierverpackung an den Tag legt. Sehr, sehr schön umgesetzt. Ja, und ich möchte jetzt nicht unbedingt auf die einzelnen Gadgets direkt eingehen, weil ich ja so ein Essential-Paket bekommen habe. Das hat in dem oder besteht in dem Fall aus einem Powerbank oder einer Powerbank, einem Lightning zu oder einem USB zu Lightning-Kabel, USB-C zu Lightning-Kabel und einem USB-C zu USB-C-Kabel, was auch 100 Watt fähig ist und einen 65 Watt Netzteil. Alle Produkte sind technologisch gesehen absolut auf der Höhe der Zeit, auch mit marktbegleitenden Produkten absolut vergleichbar. Also zum Beispiel haben wir hier eine Powerbank, die 80 Watt Power Delivery unterstützt und die Netzteile sind alle GRN-Technologie. Dadurch sind die Netzteile extrem kompakt. Und das Design ist absolut interessant. Wir haben zum Beispiel bei dem Netzteil, das hat 65 Watt, was ich hier gerade teste, eine sehr markante, große, eingeprägte 65 auf der Seite, was gleichzeitig zur Identifizierung der Leistung dient und gleichzeitig auch als Designelement. Also das finde ich sehr schön, wie sie das umgesetzt haben. Also sie gehen designtechnisch da ganz neue Wege und auch von der Verarbeitungsqualität, wie gesagt, möchte ich jetzt nicht sagen, gehen sie neue Wege, sondern sind absolut auf einem sehr hohen Level. Ich war da sehr, sehr positiv überrascht. So, und auch die Kabel sind gesleevte Kabel, hochwertig verarbeitete Anschlusskappen, ein kleines Klettband, um das Kabel halt auch zu managen, also Kabelmanagement zu betreiben, also super gut verarbeitete Qualität. Und ich würde sagen, ich teste die Dinger jetzt mal so ein bisschen im Alltag. Ich löse jetzt mal so meine anderen Kabel damit ab. Und falls sich in irgendeiner Form was Negatives ereignen sollte, werde ich mich ja nochmal zu Wort melden. Und wenn ich dazu nichts mehr sagen werde, dann hat sich das bei mir als positiv entwickelt. Ja, das dazu.
Ja, schön.
Ja. Durchaus sollte man den Produkten mal eine Chance geben und auf dem Papier sehen sie wirklich nicht so spannend aus, aber wenn man sie in den Händen hält, die Produkte, dann entwickeln sie ihren eigenen Charakter oder na, Charakter nicht, aber ihre Qualität dann wirklich erst im Look and Feel oder im Hands-on oder wenn man sie halt im Betrieb hat. Gut, dann haben wir die Gadgets doch auch abgefrühstückt.
Gut.
Tja, hast du noch ein Thema?
Nee. Nö.
Gut. Übrigens, das Thema Ankerkraut hat sehr viele Hörerinnen und Hörer dazu genötigt, in Anführungsstrichen, uns doch Kommentare abzugeben. Eine Person hat den Podcast wohl sehr schnell gehört, da hatten wir innerhalb von 10, 20 Minuten eine Reaktion darauf. Ja. Also der Podcast konnte noch gar nicht komplett zu Ende gehört worden sein. Da gab es schon eine Reaktion. Durchaus gegen Ankerkraut, aber durchaus auch für Ankerkraut. Also die Reaktionen aus der Hörerschaft, die waren doch sehr gleichmäßig verteilt. Ja. Was lernen wir daraus? Wir sollten mehr über Gewürze sprechen, damit wir mehr Feedback bekommen. Aber es lag jetzt wahrscheinlich nicht an den Gewürzen, sondern generell an dem Thema Ankerkraut.
Thema, genau. Mhm.
Oder wir sollten mehr über Nestle sprechen. Böses Nestle, ja.
Mehr über Lebensmittel vielleicht im Allgemeinen.
Ja. Was sagte letztens ein sehr bekannter deutscher Technikjournalist und Blogger, wenn Nestlé komplett vom Markt verschwinden würde, dann wären die Supermarktregale aber verdammt leer. Hat er nicht ganz Unrecht.
Ja, die machen viel, ne?
Ja, ist ja meine Meinung.
Kann so viel machen, oder?
Nee, dass sie sehr viele Produkte haben und dass der Laden dann halt wirklich sehr trostlos aussehen würde, wenn jetzt komplett Nestlé vom Markt verschwinden würde. Ist so. Das ist aber auch genauso, wenn du Unilever oder Kraft oder Procter & Gamble, ja, oder Gamble, großen, wie, ja. Dann wäre das auch das Gleiche. Gut, gut. Ja, Thomas, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit und aufgrund dessen, dass ich nochmal in den Garten möchte.
Oh, das hat meine Frau heute auch noch vor, ja.
Das Wetter ist ja herrlich.
Boah, geht so.
Bei uns scheint die Sonne aus allen Knopflöchern.
Das ist sehr schön. Bei uns sind gerade ein paar Wolken aufgezogen.
Okay. Okay. Wir müssen so nehmen, wie es ist. Und genau. Aufgrund dessen sage ich mal, machen wir das Ding für heute zu. Und wenn alles gut geht, dann hören wir uns in gewohnter Form in der nächsten Woche irgendwann wieder.
Genau. Bis dann.
Dann würde ich sagen, bis dann. Ciao, ciao. Jo,
ciao.